NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Heute mit Miron Tenenberg. Sind Ihnen in Niedersachsen eventuell die Plakate aufgefallen, auf denen zum Beispiel steht, das wird man doch wohl noch sagen dürfen? Auch in den sozialen Netzwerken wird auf diese besondere Aktion aufmerksam gemacht, die wir nun im Gespräch näher vorstellen wollen. Im Kern geht es darum, Antisemitismus zu widersprechen und nicht einfach wegzuhören. Dabei geht es darum, im Alltag, bei der Arbeit und im ganz normalen Leben einen möglichst normalen Umgang zwischen nichtjüdischen und jüdischen Menschen zu pflegen, und da gehören antisemitische Plattitüden auf keinen Fall dazu. Der niedersächsische Landesbeauftragte gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens, Gerhard Wegner, möchte ein Zeichen setzen und hat die Kampagne Niedersachsen gegen Antisemitismus ins Leben gerufen. Danke, dass Sie in Hannover ins Studio gekommen sind. Für wen machen Sie die Kampagne? Für jüdische Menschen oder nichtjüdische?
Die Kampagne richtet sich an Menschen, die für Antisemitismus anfällig sind. Also Menschen, die selbst dazu neigen, vielleicht hin und wieder mal antisemitische Sprüche zu machen, dumme Bemerkungen zu machen, oder auch die in ihrem Umfeld mitbekommen, dass dort solche Bemerkungen gemacht werden. Wir möchten Menschen darauf hinweisen, dass das problematisch ist und dass das nicht geht und dass sie sich selbst dagegen stellen sollen.
Und werden diese denn durch Plakate erreicht?
Naja, das ist natürlich immer die Schwierigkeit. Wie erreicht man die Leute? Man kann sie heute am besten über die sozialen Netzwerke und über Online-Kommunikation erreichen, wenn überhaupt. Und das ist der Weg, den wir bei dieser Kampagne wählen. Es gibt auch im öffentlichen Raum Plakate, aber das ist durchaus zweitrangig. Primär läuft das Ganze über die sozialen Netzwerke und darüber, dass wir viele Partner gewonnen haben, also zum Beispiel den Landessportbund, der diese Posts, die wir gemacht haben, diese Plakate, die wir gemacht haben, über seine eigene Kommunikationskanäle, digitale Kommunikationskanäle an seine Vereine und die Vereine dann wiederum an ihre Mitglieder und Sympathisanten weitergeben. Auf die Weise haben wir eine große Chance, ganz viele Niedersachsen sozusagen privat in ihrem Kommunikationsverhalten zu erreichen. Und davon verspreche ich mir eine ganze Menge.
Sie sprechen ja auch gerade das Kommunikationsverhalten an und formulieren auch klare Punkte, wie man Antisemitismus begegnen kann. Können Sie diese kurz erläutern?
Ja, wenn man durch unsere Plakate aufmerksam wird darauf, dass man selbst vielleicht schon mal was antisemitisch gesagt hat oder andere erlebt, die das sagen, dann wird man aufgefordert, bei uns sich dagegen zu stellen und sich dagegen zu verhalten. Also zum Beispiel deutlich zu widersprechen und nicht einfach wegzuhören. Das ist ein ganz entscheidender Punkt in solchen Fällen. Und wenn man dann sich auf unsere Homepage durchklickt, über den Internetlink auf unsere Homepage klickt, dann kriegt man da genaue Empfehlungen, was man machen soll. Also zum Beispiel, dass man in solchen Situationen ruhig bleiben soll, dass man ruhig Stellung beziehen soll, dass man den Leuten, die sich so verhalten, dass man sie darauf hinweist, wie viele Menschen man damit verletzt, wenn man entsprechende böswillige, blöde Bemerkungen über Jüdinnen und Juden macht und so weiter, dass man Solidarität zeigt mit Menschen, die vielleicht angegriffen werden. Also wenn etwas passiert im schulischen Alltag, passiert das hin und wieder, dass Mitschüler ihren jüdischen Mitschüler ansprechen und zu ihm sagen, du blöder Jude oder sowas, dann ist es schon nötig, mit dem Betreffenden Solidarität zu zeigen und sich gegen die anderen dann zu stellen. In ganz schlimmen Fällen muss man auch die Polizei holen und die ganze Sache dann zur Anzeige bringen. Das sind die Tipps, die man bei uns dann bekommen kann, die eigentlich aber auch selbstverständlich sind. Und wir möchten durch die Kampagne eben dazu ermutigen, das auch wirklich zu tun, also zu bemerken, was los ist und sich dagegen zu stellen.
Das Problem aus meiner Sicht ist ja, dass Sie Mut voraussetzen und Mut gerade auch in Situationen, wo einer Person Gewalt entgegenspringt. Wie kann man diese Situation oder wie können Sie dafür sorgen, dass die Leute dort gestärkt werden?
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also natürlich, es geht um Mut hier, es geht um Mut zur Zivilcourage, es geht um Mut dazu, Haltung zu zeigen in einer bestimmten Situation und nicht nur immer mitzuschwimmen. Also wenn Sie auf dem Dorffest sind, was ich häufiger mal bin, dann spielt sowas schon eine Rolle, dann kommt sowas hin und wieder mal vor, nicht so deutlich immer, aber dann doch in Ansätzen und so. Und da braucht man schon Mut, um sich dagegen zu stellen, weil man leicht zum Außenseiter werden kann bei solchen festlichen Gelegenheiten, wenn man das dann macht. Und dieser Mut muss irgendwoher kommen. Wir versuchen diesen Mut ein bisschen dadurch zu fördern, dass wir eben diese breite Kampagne machen, also sozusagen aus allen sozialen Netzwerken und dann später auch noch im nächsten Jahr auch noch viel deutlicher durch Plakate im Außenbereich, machen wir deutlich, dass Antisemitismus keine Meinung ist, die man mal so äußern kann, sondern dass Antisemitismus ein krimineller Akt ist, der nicht einfach so sich vollziehen darf, sondern den man skandalisieren muss. Und dadurch, dass wir das breit machen und überall machen, entsteht, glaube ich, ein Effekt, der Menschen dann auch ermutigen kann, sich klar dagegen zu stellen.
In meinen journalistischen Gesprächen mit Initiativen und Netzwerken gegen Antisemitismus, gerade in der Grassroots-Bewegung, also wirklich von ganz unten, von Leuten, die einfach sagen, ich möchte gerne etwas verändern und ich mache einfach kleine Sachen, habe ich mitbekommen, dass die Leute eigentlich eine eigene Schulung benötigen, dass sie selber sagen, man weiß manchmal gar nicht, was man dann diesen hasserfüllten oder vielleicht sogar dummen Sprüchen entgegnen sollte. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist natürlich richtig. Also unsere Kampagne kann nur sozusagen Menschen zunächst mal die Augen öffnen und vielleicht auch das Herz öffnen für diese ganze Problematik. Die Kampagne erzeugt einen Anstoß, sich überhaupt des Antisemitismus bewusst zu werden, überhaupt Antisemitismus zu erkennen, was das ist, wie es funktioniert und dann sich selbst zu überlegen, was kann ich denn nun dagegen tun. Wenn man das wirklich begriffen hat, wie gefährlich das alles ist und wie oft man dem dann doch tatsächlich auch begegnet, dann gibt es jede Menge Möglichkeiten, sich zu schulen, sich an Schulungen anzuschließen. Das lässt sich alles über unsere Internetseite, zu der man hierüber dann leicht Zugang hat, lässt sich darüber alles buchen und da kommt man dann schnell rein und man kriegt gleich Kontakt zu anderen, die in diesem Feld mehr Erfahrung haben als man selbst. Man kriegt auch über die Verbindung auf dieser Internetseite dann möglicherweise Verbindungen zur betroffenen Beratung Niedersachsen oder zur mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Das sind Stellen, die einem direkt unterstützen, wenn es zu wirklich harten Vorfällen kommt und man sich alleine nicht mehr nur dagegen wehren kann, sondern Unterstützung braucht. Also wenn zum Beispiel ein Verein, was ich kürzlich erlebt habe, ein Sportverein, jemanden hat, der da jetzt als Trainer angestellt ist, der sich aber als ein halber Nazi entpuppt, was macht man dann dagegen? Da kann man alleine manchmal schwer was machen. Und über diese Verbindungen gibt es Unterstützung und Schulung. Für die, die dann mehr reinkommen und sich mehr engagieren, ist das dann genau der richtige Weg. Aber die Kampagne, wie gesagt, richtet sich nicht an die schon Überzeugten, sondern es richtet sich an die, die zum ersten Mal mit dieser ganzen Problematik in Berührung kommen. Also es ist eine präventive, eine vorsorgende Kampagne, die in die Breite gehen soll, die niedrigschwellig angelegt ist und die am besten Menschen erreichen soll, denen bisher noch gar nicht aufgefallen ist, was für ein Mist sie da zum Teil reden oder woran sie sich zum Teil beteiligen. Um die geht es. Das ist unser Ziel.
Es geht ja dann wahrscheinlich auch darum, dass man diese Leute nicht einfach ziehen lässt und sie dann verteufelt. Nur, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, weil sie mal einen blöden Spruch gemacht haben.
Ja, natürlich, natürlich. Also das ist der nächste Punkt, der dann kommt. Also wenn Sie in der Gemeinschaft, zu der Sie gehören, Freundeskreis, Familienkreis, Verein, was weiß ich, irgendwelche Feten, wenn Sie da sowas erleben und Sie widersprechen, dann ist es ganz wichtig, dass Sie den Kontakt zu diesen Leuten nicht verlieren, dass Sie nicht einfach jetzt draufhauen und dann abhauen und alles bricht auseinander, sondern dass man versucht, mit denjenigen, die sich antisemitisch äußern, im Gespräch zu bleiben und sie selbst davon zu überzeugen, was für ein Mist sie da machen und das auch im Interesse der Gemeinschaft, in der das dann in diesem Fall passiert. Das scheint mir ganz wichtig zu sein.
Sie hatten gerade auch gesagt, dass es ein niederschwelliges Angebot ist. Anders sieht es natürlich aus bei der internationalen Vortragsreihe zur Antisemitismuskritik an der Uni Hildesheim. Spielt das irgendwie auch Hand in Hand?
Naja, das ist ein hochschwelliges Angebot. Da geht es um wissenschaftliche, intellektuelle Kommunikation. Das ist eine andere Sache jetzt als diese Kampagne. Wir wollten mit dieser Vortragsreihe bewusst in die Welt der Universitäten hinein und in der Welt der Universitäten hier in Niedersachsen Antisemitismus zum Problem machen, zum Thema machen und auf dieser Ebene mal darüber reden, weil wir an den Universitäten eben auch große Felder haben von Menschen, die sich gegen Rassismus engagieren, was eine sehr gute Sache ist, aber über dieses Engagement gegen Rassismus dann plötzlich israelfeindlich werden, weil sie meinen, Israel wäre einer der rassistischen Staaten der Welt und darüber dann, ohne dass sie es eigentlich selbst wollen, zu Antisemiten werden. Das ist ein Riesenproblem, was wir an den Universitäten haben, was wir unter Studenten haben, aber auch unter Lehrenden zum Teil haben. Und da wollten wir mit dieser Kampagne mal rein. Das ist also eine andere Ebene, aber das ist ein sehr spannendes Unternehmen. Also ich kann mich an den letzten Vortrag von Christoph Menke aus Frankfurt erinnern, der über den Exodus referiert hat und der dann die These aufgestellt hat, dass im Grunde genommen die gesamte deutsche Aufklärung, weil sie rationalistisch argumentierte, antisemitisch gewesen ist. Und darüber haben sich dann viele unheimlich gestritten. Aber das war genau das, was wir wollten, Antisemitismus vertiefen, auch im wissenschaftlichen Bereich.
Vor einigen Wochen hat der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, mit einer Formulierung für Aufsehen gesorgt. Er hatte gefordert, im Zusammenhang mit einer angedachten Verkleinerung des Staatsapparates auch die 34 unterschiedlichen Beauftragten der Bundesregierung in den Blick zu nehmen. Außer der Wehrbeauftragten gehörten alle auf den Prüfstand, sagte Merz, ohne konkreter zu werden. Gleichwohl könnte damit ja auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, in den prüfenden Blick geraten, auch wenn Merz keinen Namen nannte. Felix Klein jedenfalls hat dann in diesem Zusammenhang deutliche Kritik an Friedrich Merz geäußert. Wie bewerten Sie die Aussagen von Friedrich Merz und welchen Effekt könnte das haben?
Naja, also da hat der Merz so einen populistischen Anfall gehabt, als er das gemacht hat. Ich glaube nicht, dass er das wirklich genau durchdacht hat, was er da im Einzelnen gesagt hat. Denn es gibt jede Menge Beauftragte, die ganz wichtig sind, um bestimmte Bereiche der Gesellschaft hier aufrechtzuerhalten. Gerade bei den Antisemitismusbeauftragten ist das so. Und die Antisemitismusbeauftragten sind ja auch gar nicht so teuer. Ne? Ich mache das ehrenamtlich, dafür gibt es kein Geld und mache das aber sehr gerne und mit viel Engagement natürlich. Und wir brauchen diese Stellen in den Ländern und im Bund, um Antisemitismus systemisch bekämpfen zu können. Also systemisch heißt, man braucht an verschiedenen Stellen der Gesellschaft Menschen, die genau darauf achten, was antisemitisch passiert, zum Beispiel auch an den Hochschulen. Ich bin unheimlich dafür, dass wir an den Hochschulen Antisemitismusbeauftragte auch einrichten, ob hauptamtlich oder nebenamtlich, darüber kann man streiten. Und die müssen untereinander kommunizieren, um immer wieder abzuchecken, wo im Augenblick der Antisemitismus besonders hochschwappt, wo er besonders heftig ist, wo er besonders gewalttätig vielleicht auch ist und sich dann verständigen, was man dagegen machen kann. Dafür brauchen wir solche Leute und dafür brauchen wir auch die Antisemitismusbeauftragten. Das ist auch meine Aufgabe, das hier in Niedersachsen zu machen und die darf man nicht in Frage stellen. Ich glaube auch mal jetzt ehrlich gesagt nicht, dass der Merz das wirklich wollte. Das hat er sich nur nicht richtig überlegt.
Um noch die Internetseite Ihrer Kampagne zu nennen, sie lautet www.niedersachsen-gegen-antisemitismus.de.
Genau.
Ich hoffe, dass diese erfolgreich wird. Ich danke Ihnen für das Gespräch und abschließend möchte ich Sie noch nach einem Lied mit jüdischem Bezug fragen, welche sich unsere Gästinnen und Gäste wünschen dürfen. Haben Sie was mitgebracht?
Ja, also super, super. Das ist ja eine tolle Gelegenheit. Also ich bin vor einem Jahr, 23, bei der Eurovision, diesem tollen Musikfestival, was die jungen jüdischen Gemeinden in Deutschland immer durchführen, da bin ich auf eine Sängerin aus Israel gestoßen. Erden Ben Zaken. Und das war eine tolle Erfahrung. Er hat eine tolle Musikperformance dahingelegt. Das ist so ein bisschen Rockmusik, sehr junge Musik. Hat mir großartig gefallen, hat das Publikum zu Standing Ovations motiviert. Die finde ich klasse und von der würde ich gerne noch mal was hören.
אבא קצת צטיתי מהדרך, האמנתי כבר שנים לחושך שהוא פה המלך. הלכתי לאיבוד כי המצפון כבר לא עבד לי, שקר הוא גאון, התלבש לי אלגנטי. על חבל דק חיפשתי את האיסון, המוח והלב כבר נדפקו מהאישון. חייקתי ליקום אבל אף אחד לא ענה, הלוואי היה לי קו ישיר לדבר איתך. הייתי מטומטמת כי חשבתי שאני מבינה את החיים אבל וואלה אני טעיתי. אני צפיתי בחיים עוברים כמו סרט רע, אבל בכל זאת התפללתי וקיוויתי. אני יודעת שאתה יושב למעלה ושומר אותי מכל הבלגן. תגיד לי אבא איך יוצא מכל החרטה בבקשה. תדע שאני פה אל תשפוט אותי, רק תיתן לי יום ממך שישמור אותי. לא מוצאת בי מנוחה תחזק אותי, הרי כולם בסוף לומדים שמה שבמהר הוא הולך ונשבר וחוזר. אוי 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 אוי.
Sie hörten Eden Ben Zaken mit Teda She'ani Po, Wisse, dass ich hier bin. Das Lied ihrer neuesten Veröffentlichung handelt von einer tiefen persönlichen Reflexion und dem Wunsch nach innerem Frieden und Stärke. Die mehrfach preisgekrönte Sängerin spricht über Fehler und Herausforderungen in ihrem Leben, die Suche nach Wahrheit und Licht und natürlich auch über göttliche Unterstützung. Und nun die aktuellen Meldungen.
Vor dem Hintergrund zunehmender antisemitischer Vorfälle hat der Hamburger Senat eine neue Landesstrategie gegen Antisemitismus und zur Förderung des jüdischen Lebens beschlossen. Auf 124 Seiten sind darin 157 Maßnahmen benannt, wie die Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank von den Grünen erklärte. Es gehe neben dem Schutz von Jüdinnen und Juden durch die Sicherheitsbehörden auch um die Schaffung einer Bildungsstelle, die Stärkung des hamburgisch-israelischen Jugendaustauschs und den Wiederaufbau jüdischer Einrichtungen wie der Bornplatz-Synagoge. Zudem beschloss der Senat, die zweite Amtszeit des Beauftragten für jüdisches Leben und die Bekämpfung und Prävention von Antisemitismus, Stefan Hensel. Besonders die Förderung des Jugendaustauschs mit Israel halte er für einen wichtigen Schritt in der Bekämpfung antisemitischer Mythen und Falschbehauptungen über Israel oder das Judentum, sagte Stefan Hensel. Die Online-Plattform Frisia Judaica informiert ab sofort über das jüdische Leben in Ostfriesland. Das Portal beleuchtet das kulturelle Erbe und die Geschichte der ehemaligen jüdischen Gemeinden in der Region, teilte die ostfriesische Landschaft in Aurich mit. So solle das Bewusstsein für dieses Kapitel ostfriesischer Geschichte gefördert werden. Es sei wichtig, junge Menschen zum Nachdenken zu bewegen, betonte Landschaftspräsident Rico Mecklenburg. Und er sagte weiter, wir müssen uns gegen den Antisemitismus und den Rechtspopulismus in dieser Zeit wehren. In Ostfriesland gibt es heute keine aktive jüdische Gemeinde mehr. Die nächste Synagogengemeinde befindet sich in Oldenburg. Unter dem Motto Kamocha, er ist wie du, finden in der kommenden Woche die 7. Internationalen Tage jüdischer Musik in 3 Bundesländern statt. Von Berlin über Mecklenburg-Vorpommern bis nach Görlitz in Sachsen führen die Festtage an Orte jüdischer Kultur in ganz Deutschland. Das Festival steht unter der Schirmherrschaft von Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Musik habe die einzigartige Fähigkeit, Brücken zu bauen und Menschen zusammenzubringen, so Schuster. Die Veranstaltungsreihe startet am kommenden Montag in Röbel an der Mecklenburgischen Seenplatte mit einem kostenlosen Workshop-Konzert. Die Europäische Rabbinerkonferenz hat sich angesichts der jüngsten Äußerungen von Papst Franziskus zum Krieg im Gazastreifen zutiefst beunruhigt gezeigt. Auch wenn man über die Wirksamkeit des laufenden Krieges Israels gegen die Hamas streiten könne, so bleibe er doch eine militärische Antwort auf den Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 und die ausdrückliche Drohung der Hamas, diesen wahllosen, mörderischen Amoklauf zu wiederholen, wann immer sie kann, erklärte die Rabbinerkonferenz in München. Israel führe einen Verteidigungskrieg gegen einen barbarischen Feind, der von keinem westlichen Rechtskodex und keiner Kriegskonvention gezügelt werde, betonten die Rabbiner. Das Land kämpfe zudem für die Rückkehr der verschleppten Geiseln. Aus Sicht der Rabbiner könne Israel für seine militärischen Maßnahmen zur Selbstverteidigung nicht des Völkermords bezichtigt werden. Der Papst hat sich in einem in Kürze erscheinenden Buch dafür ausgesprochen, die aktuellen Ereignisse im Gazastreifen eingehend zu untersuchen. Die italienische Zeitung La Stampa druckte Auszüge und zitiert Franziskus mit den Worten, nach Ansicht einiger Experten weise das Geschehen in Gaza die Merkmale eines Völkermords auf. Es sollte sorgfältig untersucht werden, um festzustellen, ob es der von Juristen und internationalen Gremien formulierten technischen Definition entspricht, so Franziskus. Die Holocaust-Überlebende und Zeitzeugin Margot Friedländer wird mit dem Preis für Verständigung und Toleranz des Jüdischen Museums Berlin ausgezeichnet. Die Laudatio bei der Preisverleihung am Samstagabend hält Altbundespräsident Joachim Gauck. In der Begründung für die Ehrung hieß es, Margot Friedländer, die kürzlich 103 Jahre alt wurde, engagiere sich seit vielen Jahren und trotz ihres hohen Lebensalters mit schier unfassbarer Kraft gegen Hass und Ausgrenzung. Sie habe sich der Aufgabe verschrieben, im Land der Täter von ihren persönlichen Erinnerungen an die nationalsozialistische Unterdrückung und Verfolgung sowie an die Shoah zu erzählen und diese schmerzhaften Erinnerungen präsent zu halten. Friedländer setze sich für Toleranz und Menschlichkeit, Freiheit und Demokratie ein. Sie fordere durch ihr Vorbild dazu auf und motiviere gleichzeitig, gegen Antisemitismus und Rassismus einzutreten. Soweit die Meldungen.
Sie hörten die Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Rabbinatsstudentin Annette Böckler aus Köln legt nun die morgige Parasha, also den aktuellen Torahabschnitt aus, mit dem Namen Chayei Sarah.
Im Wochenabschnitt Chayei Sarah, wörtlich die Lebenszeiten von Sarah, lesen wir nicht nur über Sarah, Abrahams erster Partnerin, sondern auch über die Lebenszeiten von Rivka, Abrahams und Sarahs Schwiegertochter, und über Ketura, Abrahams zweiter Frau, Der jüdischen Tradition zufolge ist dies ein anderer Name für Hagar, der Mutter Ishmaels. Jede von ihnen lehrt einen besonderen Aspekt über die Rolle von Frauen im Judentum. Die Parascha beginnt mit Sarahs Tod. Trauer bedeutet im Judentum unter anderem, über das Leben der Verstorbenen nachzudenken und zu fragen, inwiefern ist dieser Mensch meine Lehrerin? Sarah war nicht nur die Frau Abrahams, sie war eine echte Führungspersönlichkeit. Wie Abraham erhielt auch sie einen neuen Namen, auch mit ihr schloss Gott einen Bund und segnete sie. Viele Jüdinnen und Juden erwähnen sie deshalb zusammen mit den anderen Erzmüttern im täglichen Gebet. Unser Gott ist auch der Gott Sarahs. Sarahs Fähigkeit, klare Visionen für die Zukunft erfolgreich umzusetzen, wird in der Geschichte von Ishmael deutlich. Sarah bestand darauf, dass Ishmael das Haus verlässt, um Yitzhak, über den es eine besondere Verheißung gab, zu schützen. Für Abraham war das schwer zu akzeptieren, doch Gott bestätigte Sarahs Urteil. Alles, was Sarah dir sagt, tu. Sarah zeigt uns, dass manchmal unpopuläre Entscheidungen wichtig sind, um Zukunft zu gestalten. Nach Sarahs Tod begegnen wir Rivka, die zur neuen Matriarchin wird, an Sarahs Statt. Es heißt im Wochenabschnitt, Yitzhak führte sie in das Zelt seiner Mutter Sarah. Rivkas Geschichte ist eine Geschichte voller Empathie, Liebe und Güte von Anfang an. Sie gibt Durstigen zu trinken, sie tröstet Yitzhak. Später wird sie wahrnehmen, dass Jaakov weniger geschätzt wird und darauf achten, dass er den Segen Abrahams erhält. Sie ist die einzige unserer Erzmütter, von der es explizit heißt, ihr Ehemann gewann sie lieb. Sie ist die einzige unserer Erzmütter, die die einzige Frau ihres Mannes war. Nächste Woche werden wir auch von ihrer Führungsstärke hören. Auch hier wird sie es sein, die dafür sorgen wird, dass die Vision der Verheißung real wird. Trotz ihrer Liebe auch zu Esav sorgt sie dafür, dass Jaakov, der Kleinere, der Naive, der Einfältige, den Segen erhält. Ihre Rolle lehrt uns, dass der Weg in die Zukunft durch die Verbindung von Mitgefühl und Einsatz für andere gebahnt wird. Nach Sarahs Tod heiratet Abraham Ketura, eine oft übersehene, aber faszinierende Figur. Midrash Bereshit Rabbah, den Rashi in seinem Kommentar zitiert, identifiziert Ketura mit Hagar. Yitzhak habe sie und Ishmael zu Abraham zurückgebracht. Am Ende werden übrigens Yitzhak und Ishmael zusammen an Abrahams Grab stehen. Keturas Geschichte im Midrash lehrt uns die Möglichkeit der zweiten Chancen. Ketura repräsentiert die Fähigkeit, alte Wunden zu heilen und neue Wege einzuschlagen. Ketura gebiert Abraham weitere Söhne: Simram, Jokshan, Medan, Midjan, Ishbak und Schuach. Yitzhak und Ishmael hatten also noch Geschwister nach Genesis 25, Vers 2. Im Talmud, in Sanhedrin 91a, heißt es, dass diese Kinder von Ketura später zu vielen Völkern wurden. Keturas Kinder symbolisieren die Erweiterung des Segens Abrahams über die Grenzen einer bestimmten Familie hinaus. Ein Rabbi fragte einmal seine Schüler, wie erkennt man, dass die Nacht vorbei ist? Einer sagte, wenn man einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann. Ein anderer meinte, wenn man aus der Ferne einen Dattelbaum von einem Feigenbaum unterscheiden kann. Der Rabbi schüttelte den Kopf. Ihr erkennt, dass die Nacht vorbei ist, wenn ihr im Gesicht eines Fremden den Bruder oder die Schwester erkennt. Sarah, Rivka und Ketura in unserem Wochenabschnitt zeigen uns das. Sarahs klare Vision und Hoffnung für die Zukunft, Rivkas Mitgefühl und Stärke basierend auf ihrer Empathie und Keturas Mut zu einem Neuanfang stehen für drei Dimensionen jüdischen Lebens: Hoffnung, Empathie und Erneuerung. Shabbat Shalom.
Das war Rabbinatsstudentin Annette Böckler aus Köln mit der Auslegung der aktuellen Parascha, also des aktuellen Tora-Abschnitts. Zum Schluss hören Sie das Ledor Vador. Übersetzt lautet der Text: Von Geschlecht zu Geschlecht wollen wir deine Größe verkünden und ewig deine Heiligkeit heiligen. Es singt Kantorin Rebecca Garfin aus New York, begleitet vom Chor der Synagoge Pestalozzi-Straße Berlin.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.